Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Wir sind die Letzten, schreibt der am 20. Mai 1902 in Dresden geborene Hans Sahl in seinem berühmtesten Gedicht. Fragt uns, wir sind zuständig. Der Schriftsteller und Kritiker, Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie, musste Deutschland 1933 verlassen. Seine Reise führte über Prag, Zürich und Paris nach New York sowie schließlich nach dem Krieg zurück nach Deutschland. Eine Heimat fand er nie. 1981 und 1990 setzten sich RIAS und Deutschlandfunk mit dem Schicksal Sahls auseinander. Hören Sie eine Zusammenfassung der Features von Stefan Reinhardt und Stefan Bergholz.
Wir sind die Letzten. Wir sind die Letzten, fragt uns aus. Wir sind zuständig. Wir tragen den Zettelkasten mit den Steckbriefen unserer Freunde wie einen Bauchladen vor uns her. Forschungsinstitute bewerben sich um die Wäscherechnungen verschollener. Museen bewahren die Stichworte unserer Agonie wie Reliquien unter Glas auf. Wir, die wir unsere Zeit vertrödelten, aus begreiflichen Gründen, sind zu Trödlern des Unbegreiflichen geworden. Unser Schicksal steht unter Denkmalsschutz. Unser bester Kunde ist das schlechte Gewissen der Nachwelt. Greift zu, bedient euch. Wir sind die Letzten. Fragt uns aus. Wir sind zuständig.
Hans Sahl, geboren 1902 in Dresden, aufgewachsen im wohlhabenden Westen Berlins, der Vater ein reicher Fabrikant und stolz auf seine Mitgliedschaft im Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, ein assimilierter, deutschdenkender und fühlender jüdischer Patrizier. Der Sohn, freigestellt von materiellen Sorgen, studiert Kunst- und Literaturgeschichte. Mit einer Arbeit über altdeutsche Malerei erwirbt er in München den Doktortitel. Die ebenfalls wohlhabende Schwester führt im Grunewald einen Salon, in dem unter anderem Ernst Toller, Leonhard Frank, Alfred Polger und der Publizist Stefan Grossmann verkehren. Berufliche Startschwierigkeiten hat Hans Sahl keine, und er verschafft sich in Berlin der ausgehenden 20er Jahre als Film- und Literaturkritiker Gehör. Aber während er sich für den noch jungen Film einsetzt und für Thornton Wilder und Anna Segers, da gleitet schon die Weimarer Republik in den Faschismus hinüber.
Es kam ja nicht über Nacht. Es war ein langsamer Prozess, der sich nicht nur auf den Straßen abspielte, sondern auch in den Gehirnen der Menschen. Ein latenter Bürgerkrieg, ein Abbau des Denkens, eine Vertauschbarkeit der Begriffe, die einander aufhoben, sodass eine blinde Stelle entstand. Viele blinde Stellen im Gehirn. Ich entsinne mich, dass ich einmal die deutschen Zeitungen des Jahres 1932 durchblätterte und dabei die erstaunliche Feststellung machte, dass fast jede Partei dafür war, dass man Hitler an die Macht lassen sollte. Die Kommunisten, weil sie glaubten, dass er sich nicht länger als 6 Monate halten würde und dass sie dann an die Macht kämen. Die Demokraten gaben sich derselben Illusion hin, dass nämlich Hitler ein Amateur wäre, ein Scharlatan, der sich von selbst nach kurzer Zeit, wie es so schön hieß, abwirtschaften würde. Ich entsinne mich eines Artikels von Leopold Schwarzschild im Tagebuch. Ich glaube, es war im Herbst 1932 mit der Überschrift »Jetzt lass ihn an die Macht«. Schwarzschild führte darin aus, dass aufgrund der Verfassung der Führer der stärksten Partei im Reichstag die Regierung zu übernehmen habe. Und dann würde sich da schon bald herausstellen, was für ein Nichtskönner dieser Hitler wäre.
Die Flucht aus Berlin.
Meine Flucht aus Berlin war nicht von langer Hand vorbereitet. Es war ein plötzlicher Entschluss, der Ungewissheit, in der ich lebte, ein Ende zu machen. Es war ein Sprung von einer Ungewissheit in eine andere. Ich trank mir Mut an und mein Freund, Professor Frenzel, Herausgeber der Gebrauchsgrafik, den Ersten Weltkrieg als Kampfflieger mitgemacht hatte, brachte mich zum Anhalter Bahnhof. Er schob mich durch die Sperre, die bereits von SA-Leuten bewacht war, und schnarrte: Hauptmann Frenzel von der Richthofenstaffel, der Mann steht unter meinem persönlichen Schutz, danke. Die SA-Leute wichen ehrerbietig zurück und ich stieg in einen fast menschenleeren Zug, in dem sich außer mir höchstens noch 8 bis 10 Leute befanden. Unter ihnen entdeckte ich den großen Theatermann Max Reinhardt. In Prag suchte ich sofort Max Brod auf, den ich in Berlin kennengelernt und über den ich einen längeren Essay im Jahrbuch des Kurt Wolf Verlags geschrieben hatte. Max Brod brachte mich zum Prager Tagblatt, wo sich jeden Nachmittag um 6 Uhr im Zimmer des Redakteurs Thomas die aus Deutschland geflüchteten Autoren einfanden. Unter ihnen Alfred Wolfenstein, Walter Mehring und ein junger Mann, der sechselte und sich Jahre später Stefan Heim nannte. Am Abend trafen wir uns im Café Continental und diskutierten, wie lange sich Hitler halten würde. 3 Monate, 6 Monate, einer am Tisch erregte Heiterkeit, weil er behauptet hatte, Hitler würde sich mindestens ein Jahr lang halten können, worauf man ihn als einen unverbesserlichen Pessimisten barsch zurechtwies.
Stationen des Exils, von Prag nach Zürich.
Ich merkte bald, dass Prag zu klein war für so viele Emigranten und zu nah an Deutschland, und fuhr über Zürich nach Paris. In Zürich war inzwischen ein sehr, sehr guter Freund von mir, Kurt Hirschfeld, Dramaturg des Schauspielhauses geworden und hatte eine Reihe von Regisseuren und Schauspielern, die nicht mehr in Deutschland arbeiten durften, an das Schauspielhaus engagiert. Unter Hirschfelds dramaturgischer Leitung wurde das Züricher Schauspielhaus zum besten deutschsprachigen Theater Europas während der Nazizeit. Ich wäre sehr gerne in Zürich geblieben, bekam aber immer nur eine Aufenthaltserlaubnis für 3 oder 4 Monate und musste dann jedes Mal nach Paris zurückfahren. Einmal, als ich wieder in Zürich war, lud mich Ernst Nobs, der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz und Bundesrat, zu sich ein und fragte mich, ob ich nicht ein Festspiel für die Schweizer Arbeitersänger zum 1. Mai schreiben wollte. Der Gedanke an sozialistische Weihspiele, in denen der Kapitalismus durch einen Mann mit Zylinderhut und einem enormen Geldsack repräsentiert wird, während ein halbnacktes, in Ketten gelegtes Proletariat sich am Boden windet, schreckte mich zunächst ab. Aber dann hatte ich eine Idee. Ich schlug Nobs vor, ein Oratorium jemand zu schreiben, nach den Holzschnitten Die Passion eines Menschen von Franz Masarell, in dem die Geschichte eines Arbeiters erzählt wird, der in einer Welt der Armut, des Elends und der Entbehrung aufwächst, zum Aufstand gegen die bestehende Ordnung aufruft, vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt wird. Die Holzschnitte sollte auf eine Leinwand projiziert werden, während ein Sprecher, Heinrich Grätler, die Geschichte dieses jemand erzählt und Chöre, Sprechchöre, Lieder und Chansons die Vorgänger begleiten. Mein Vorschlag wurde akzeptiert. Ich schrieb den jemand in 4 Wochen. Da meine Aufenthaltserlaubnis abgelaufen war, versteckten mich Schweizer Freunde in der Dachstube eines Bauernhauses am Zürichsee. Aus Angst vor der fremden Polizei ging ich nur nachts auf die Straße, um etwas Luft zu schöpfen. Die Dachstube hatte nur einen Petroleumofen. Die Nächte waren sehr kalt. Das Haus lag direkt am See und manchmal konnte ich die Nebel durch die Dachstube Zehen sehen. Ich entsinne mich, dass ich mir manchmal zwei Stühle auf das Bett legte, um wärmer zu liegen. Die Aufführung fand 1938 im Limmathaus statt, unter Mitwirkung von 800 Schweizer Arbeitersängern. Es war eine der machtvollsten Massendemonstrationen gegen Hitler in einem bereits von ihm zum Schweigen gebrachten oder vielmehr eingeschüchterten Europa. Wenige Tage vor der Aufführung war Hitler in Österreich einmarschiert und so kam es, dass einige meiner Freunde, die aus Wien nach Zürich geflüchtet waren, sich am Abend einfanden, zum Beispiel Alfred Polgar, Erwin Piscator und der Schauspieler Alexander Granach. Später wurde der jemand in einem eigens zu diesem Zweck gebauten Riesenzelt, das 6000 Personen fasste, wiederholt. Die Vorstellung wurde durch Lautsprecher übertragen und Sie können sich vorstellen, wie einem Emigranten ohne Aufenthaltserlaubnis in Zürich zumute war, wenn er in den engen Gassen den Refrain des von Tibor Kasic großartig komponierten Schlusschores hallen hörte: rettet den Menschen, rettet die Welt vor der Barbarei.
Protest und Verzweiflung der Emigranten angesichts der Entwicklung in Deutschland erleben in Hans Sahls, an Brechts Lehrstücken geschulter Passion jemand einen Höhepunkt. Der Alltag des emigrierten Schriftstellers allerdings trägt ein ganz anderes Gesicht.
Überleben ist ein Beruf, der gelernt sein muss für den eines Bankdirektors. Man muss wissen, wen man wann anpumpen kann und wen nicht. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich kann A heute nicht anpumpen, weil ich ihm noch 5 Francs schuldig bin. Aber ich habe B vor 10 Tagen 7,50 Dollar, die ich mir zu diesem Zweck von C borgte, zurückgegeben. Also ist B heute an der Reihe. Es ist im Grunde wie im kapitalistischen System. Man borgt sich Geld, um Schulden zu bezahlen und macht dadurch neue Schulden, die dadurch abgezahlt werden, indem man sich wiederum neues Geld borgt. In Prag, meiner ersten Fluchtstation, gab es ein Flüchtlingskomitee, das etwas zahlte, nicht viel, aber immerhin etwas. In der Schweiz konnte man bei reichen Leuten zum Essen eingeladen werden. Wenn ich mich in Paris gegen 1 Uhr vor das Café du Dôme oder das Café de Demagogue oder das Flore stellte, konnte ich wohl damit rechnen, dass irgendwann einmal jemand kommen würde, den ich kannte. Ich würde mich an seinen Tisch setzen, mir einen Kaffee und eine Brioche bestellen und es war durchaus möglich, dass er oder irgendjemand am Tisch am Schluss für mich bezahlen würde. Außerdem gab es in Paris im Hotel Helvetia die berühmte Madame Chollet, die in einige Emigrantenromane eingegangen ist. Eine wunderbar humane und auf ihre Art lebenskluge Frau. Es roch, wenn man an der Küche vorbeiging, nach den herrlichsten Gerichten. Und Madame Chollet pflegte zu sagen: Est-ce que vous avez mangé, monsieur? Man verneinte. Eh bien, sagte sie. Dann nahm er einen Stuhl und murmelte: Ach, bitte setzen Sie es doch auf die Rechnung. Die Rechnungen, nie ganz bezahlt, schwollen an. Und es gehörte das Genie eines Finanzministers dazu, sich den Betrag auszurechnen, der nötig wäre, um Madame Chollet bei guter Laune zu erhalten.
Die Sowjetunion, für viele Emigranten der wirkungsvollste Gegner Hitlers, gerät ins Zwielicht seit den Moskauer Prozessen, in denen Stalin die Kommunisten der ersten Stunde liquidieren lässt.
Die große Ernüchterung kam mit dem Hitler-Stalin-Pakt, als Ribbentrop nach Moskau fuhr und Hakenkreuzfahnen auf den Dächern des Kreml wehten. An jenem Abend ging ich ins Café Flor, wo ich Egon Erwin Kisch traf und Franz Masaryl. Ich war empört, ich war außer mir. Beruhigen Sie sich, sagte Franz Masaryl, Stalin denkt für uns. Er denkt in Jahrhunderten, er weiß, was er tut. Und da tat ich etwas, das ich schon lange in mir vorbereitet hatte. Ich stand auf und ging nach Hause und schrieb einen Brief an den Schutzverband deutscher Schriftsteller im Exil, zu dessen Vorstandsmitgliedern ich als Parteiloser gehörte, und teilte ihnen meinen Austritt aus dem Verband mit.
Station des Exils, Internierung in Paris, Begegnung mit Walter Benjamin und das Leben im Lager.
1939, bei Ausbruch des Krieges, wurden die Étrangers d'origine allemand, die Fremden deutscher Herkunft, durch öffentlichen Anschlag dazu aufgefordert, sich mit einer Decke und mit Proviant für 24 Stunden im Stade Colombes einzufinden, einer Fußballarena am Rande von Paris. Wir verbrachten 10 Tage und 10 Nächte auf und zwischen den Bänken der Fußballarena und lebten von einer Pâté de foie, einer Leberpastete, die als Brotaufstrich diente und alles verschmierte, Gesicht, Hände und das Stroh, das inzwischen aufgeschüttet worden war. Waschwasser gab es kaum, auch kein Trinkwasser. Irgendwo waren 3 Fässer aufgestellt, auf die man steigen musste, wenn man seine Notdurft verrichten wollte. Ein schwieriges Unternehmen, zu dem man die Hilfe von 2 Freunden brauchte. Man wäre sonst in das mit Kot gefüllte Fass gefallen. Am 10. Tage verteilte man uns über 1 Dutzend Autobusse und fuhr uns zur Gare d'Austerlitz, wo ein Zug auf uns wartete. Benjamin und ich und noch einige Freunde hatten beschlossen, zusammen zu bleiben. Das war auch eine von den Regeln, die wir in dem Chaos gelernt hatten, zusammen zu bleiben, eine kleine Familie zu bilden, sich nicht auseinanderreißen zu lassen. Wir fuhren zu einer Ortschaft an der Loire und traten von dort aus einen 2-stündigen Marsch an, der Benjamin besonders schwer fiel. Er hatte aber inzwischen einen Jünger gefunden, einen jungen Mann, der ihn verehrte und der ihm auf dem Marsch den Koffer abnahm. Gegen Abend kamen wir zu einem völlig ausgeräumten Schloss, in dem es nichts gab, aber auch gar nichts, keine Möbelstücke, kein Tisch, kein Stuhl, nicht einmal einen Nagel, an dem man seine Sachen hätte aufhängen können. Wir legten uns todmüde auf das spiegelblanke, gebohnerte Parkett und schliefen sofort ein. Stroh kam erst einige Tage später. Die nächste Zeit verbrachten wir damit, Männer zu finden, die imstande waren, eine Latrine zu bauen und Wasch- und Duschmöglichkeiten für 600 Männer zu schaffen. Ein Mann, der gern gut aß, aber dafür hier wenig Gelegenheit haben sollte, wurde zum Koch ernannt. Tränke und Wasch- und Essgeräte gab es nicht. Wir stellten die uns aus den leeren Büchsen der schier unerschöpflichen Pathete vorher. Man musste eine Währung erfinden. Da Geld als Zahlmittel nicht in Frage kam, wurde eine Währung eingeführt, die jeweils nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage bestimmt wurde. Es gab eine Zigarettenwährung, es gab eine Nagelwährung, es gab eine Bleistiftwährung, es gab eine Streichholzwährung und so weiter und so weiter. Für 5 Gauloises und einen Nagel erstand ich mir ein kleines Notizbuch, das von einem Soldaten ins Lager geschmuggelt worden war. Benjamin hielt philosophische Vorträge im Freien und bekam, glaube ich, 3 Gauloises pro Stunde.
Hans Saal gelingt nach 9 Monaten Haft die Flucht. Er schlägt sich bis nach Marseille durch, dem Zielpunkt der Emigranten.
In Marseille traf ich viele, die aus den verschiedenen Lägern geflohen waren. Siegfried Karkauer, Walter Mehring, Soma Morgenstern. Wir saßen in den Cafés herum, tranken schwarzen Kaffee und schrieben Abschiedsbriefe an unsere Freunde in der Schweiz und in Amerika. Die Grenzen waren gesperrt. Im Hotel Splendid saß die Gestapo und verlangte die Auslieferung der sich in Frankreich befindlichen politischen Flüchtlinge. Das Leben war zu Ende, wieder einmal. Aber da kam plötzlich Walter Mehring an meinen Tisch und sagte: Hören Sie mal, im Hotel Splendid sitzt ein Amerikaner mit einer Liste von 100 Namen, die gerettet werden sollen. Sie stehen auch drauf. Rufen Sie sofort an. Ich sagte Mehring, mir wäre nicht nach Witzen zumute. Aber dann ging ich doch ins Telefon und fragte nach jenem Mr. Frey, der angeblich dort wohnen sollte. Er meldete sich sofort und als ich ihm meinen Namen nannte, rief er aus: Oh, that's wonderful. I was looking for you, Hans. Come at once into my hotel. Immediately. Und dann kam es zu jener Szene, die ich in meinem Buch Die wenigen und die vielen folgendermaßen beschrieben habe. Als ich 10 Minuten später im Hotel Splendid ankam, standen 2 deutsche Offiziere in der Halle. Ich ging an ihnen vorbei zum Fahrstuhl, fuhr hinauf und als ich die Tür öffnete und eintrat, kam mir ein junger Mann in Hemdsärmeln entgegen, legte den Arm um mich, stopfte mir einen Haufen Geldscheine in die Tasche, zog mich zum Fenster und wisperte wie ein nicht sehr guter Schauspieler, der eine Verschwörerrolle zu spielen hat: Kommen Sie wieder, wenn Sie mehr brauchen. Inzwischen werde ich Ihren Namen nach Washington kabeln. Wir werden Sie hier herausbringen. Sie werden sehen. Es gibt Wege. Oh ja, es gibt Wege. Er goss mir ein Glas Whisky ein. Übrigens brauchen Sie einen neuen Anzug. Sie können so hier nicht mehr herumlaufen. Wir werden Ihnen einen hübschen Sommeranzug kaufen. Ich goss den Whisky herunter und sagte abwechselnd: Thank you very much, sir, und merci bien, monsieur, und danke vielmals. Sie müssen verstehen, die Grenzen waren gesperrt, man saß in der Falle. Und da steht plötzlich ein junger Amerikaner in Hemdsärmeln vor dir, stopft dir einen Haufen Geldscheine in die Tasche, legt den Arm um dich und flüstert: Wir werden sie hier herausbringen. Sie werden sehen, oh, es gibt Wege, es gibt Wege. Während dir zum Teufel noch einmal die Tränen über die Backen rollen, ja, richtige dicke Tränen, scheußlich. Und der gemeine Kerl, übrigens ein ehemaliger Harvard-Student, zieht doch nun wirklich sein seidenes Taschentuch aus der Jacke, die über dem Stuhl hängt, gibt es dir und sagt: Hier, nehmen Sie, es ist nicht ganz sauber, Sie müssen entschuldigen. Und sehen Sie, seitdem liebe ich Amerika, weil es eben diese Dinge so nebenbei und doch mit Umsicht und klarem Verstand tut. Und weil da immer, wenn es nicht mehr weitergeht, ein junger Mann in Hemdsärmeln steht und sagt: Oh, there are ways, you know, there are ways.
Hans Sahl wird zur rechten Hand des Amerikaners Valiant frei.
In dem Waffenstillstandsabkommen befand sich nämlich ein Paragraph, in dem die Vichy-Regierung sich verpflichtete, die nach Frankreich geflüchteten politischen Flüchtlinge auf Verlangen der deutschen Regierung auszuliefern. Auf Initiative von Mrs. Roosevelt war daraufhin in Amerika ein Emergency-Visum geschaffen worden, das unter Umgehung der bestehenden Einwanderungsgesetze jedem, der in Lebensgefahr sich befand, gegeben werden konnte. Frei war mit einer Namensliste von 100 Personen, die sofort gerettet werden sollten, nach Marseille gekommen und gründete dort das Centre Américain de Secours. Nach außen hin hatte sich das Centre Américain de Secours als eine Hilfsorganisation für notleidende Flüchtlinge getarnt. Unsere Aufgabe bestand darin, die Personen, die sich bei uns meldeten und um finanzielle Unterstützung baten oder um ein Visum nach Amerika, zu interviewen, ihre Personalien aufzunehmen und ihre Familienverhältnisse und ihre politische Zuverlässigkeit zu überprüfen. Am Nachmittag setzten wir uns zusammen, sprachen die einzelnen Fälle durch und beschlossen, wenn es sich als dringend erwies, die betreffenden Namen nach Washington zu kabeln. Der illegale Teil unserer Arbeit bestand darin, diejenigen, die sich auf der sogenannten First List fanden, aber auch alle anderen, die sich in Lebensgefahr befanden, ausfindig zu machen, in Sicherheit zu bringen und ihnen schließlich zur Flucht zu verhelfen. Einige von unseren Klienten wurden in Klöstern versteckt, andere in finsteren Hafenkneipen. Frei hatte den Kontakt mit der Unterwelt von Marseille aufgenommen. In ihr gab es Männer, auf die man sich verlassen konnte. Zum Beispiel einen vorzüglichen Passfälscher, einen Meister auf seinem Gebiet, der natürlich gegen sehr teures Geld die herrlichsten Pässe anfertigte. Es war Freis Prinzip, die Reichen für die Armen zahlen zu lassen. Ich entsinne mich, dass er einem von der Gestapo gesuchten Berliner Bankier, der 4 Pässe für seine Familie haben wollte, so viel Geld abverlangte, dass er davon 2 politische Flüchtlinge, 2 Arbeiter, die über keine Mittel verfügten, mit falschen Papieren versorgen konnte. Von den Tausenden und Tausenden von Menschen, die sich an uns wandten, konnte nur ein Bruchteil gerettet werden, immerhin noch 2000 oder noch mehr, Das Elend war zu groß und die Zuwendungen, die aus Amerika kamen, reichten nicht aus. Außerdem waren wir selbst jeden Augenblick in Gefahr, verhaftet zu werden. Ich selbst wurde mehrmals festgenommen und entkam immer wieder wie durch ein Wunder. Es fanden auch Haussuchungen in unserem Büro statt, aber wir hatten gelernt, uns vorzusehen. Zum Beispiel wurden wichtige Dokumente auf der Unterseite eines Tisches oder eines Stuhles oder auf der Rückseite eines Schrankes mit Reißnägeln befestigt. Von den Gangstern in Marseille hatten wir auch gelernt, wie man gewisse Dinge über die Grenze schmuggelt. Man schneidet eine Zahnpastatube unten auf, es steckt das Röllchen hinein und rollt die Zahnpastatube wieder zu. Oder man versteckt das, was man verstecken will, in Schuhcreme oder Nivea-Creme-Büchsen. Kein Zollbeamter beschmutzt sich gern die Hände mit Schuhwichse oder Nivea-Creme. Ein junger Amerikaner, der für uns arbeitete, Charlie, kam auf die Idee, sich als Bildhauer zu verkleiden, um mit einem Koffer voller Gipsbüsten, in denen geheime Papiere steckten, über die Grenze zu gehen. Er hatte auch eine Trompete bei sich, deren Rohre und Röhrchen mit wichtigen Nachrichten vollgestopft waren. Ein falscher Trompetenstoß und das Centre Américain de Secours wäre aufgeflogen.
Fluchtwege der bedrohten deutschen Emigranten.
Es gab verschiedene Fluchtwege. Die eine führte vom Fuße der Pyrenäen über die Berge nach Spanien und von dort über Madrid, über die portugiesische Grenze nach Lissabon. Franz Werfel, Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger wurden auf diese Weise über die Berge hinaus geschmuggelt. Walter Benjamin von der Wanderung über die Berge erschöpft und in dem irrigen Glauben, dass die spanische Grenzpolizei ihn nicht durchlassen würde, nahm sich, kurz bevor er sie erreicht hatte, das Leben. Wir mussten die mühsam ausgearbeitete Reiseroute jeweils mit Rücksicht auf die Beteiligten ändern. Einmal herrschte große Aufregung in unserem Büro, weil Leon Feuchtwanger in New York angekommen, in einem Interview Details seiner Flucht ausgeplaudert hatte. Eines der tragischen Kapitel in der Geschichte des American Rescue Committee war der Versuch, die beiden Führer der Sozialdemokratischen Partei, Rudolf Breitscheid und Hilferding, die sich in Marseille befanden, außer Landes zu schaffen. Frey hatte ihnen bereits mehrere falsche Pässe verschafft, die sie jedoch ablehnten. Endlich war es ihm gelungen, mit Geldern, die aus Amerika gekommen waren, ein ganzes Frachtschiff mitsamt der Mannschaft zu mieten, die sie aus Marseille hinausbringen sollten. Ein paar Tage vor der bereits festgesetzten Abreise kam Hilferding zu uns ins Büro und ich sagte, ach wissen Sie, ich bin so froh, dass Sie nun endlich abfahren. Es ist wirklich höchste Zeit. Worauf Hilferding mir wie zu meinem Erstaunen sagte, abfahren? Nein, ich fahre nicht. 14 Tage oder noch länger im Zwischendeck eingepfercht zu sitzen, wo ich sowieso immer gleich seekrank werde. Nein, das kommt nicht in Frage. Ein paar Tage später saß ich mit Breitscheid in einem überfüllten Café an der Canebière. Breitscheid, ein auffallend gut aussehender Mann, groß und lang, sprach mit lauter Stimme auf Deutsch auf mich ein. Ich denke gar nicht daran, zu fliehen, sagte Breitscheid mit lauter Stimme. Ich poche auf mein Asylrecht, das man mir als politischer Flüchtling in Frankreich gewährt hat. Nicht so laut, Herr Breitscheid, sagte ich, man versteht jedes Wort am Nebentisch. Seien Sie doch vorsichtiger. Ich denke gar nicht daran, vorsichtig zu sein, sagte Breitscheid. Ich mache eure Hysterie nicht mit. Mr. Frey hat mir bereits mehrere falsche Pässe angeboten, darunter einen tschechischen, der überhaupt nichts mehr wert ist. Ich sagte zu Breitscheid, jetzt weiß ich, warum wir beide hier sitzen. Sie haben mit Ihrem falschen Legalitätsglauben bereits eine Republik verloren. Jetzt werden Sie auch noch Ihr Leben verlieren. Passen Sie auf. Kurze Zeit danach wurden Breitscheid und Hilferding auf Verlangen der Gestapo von der französischen Polizei verhaftet.
Station des Exils. Die Flucht nach Übersee.
Ich ging mit einem dänischen Pass über die Grenze. In meinem Koffer befand sich eine Zahnpastatube mit der Auslieferungsliste, die Verjenfrei am selben Nachmittag durch einen Mittelsmann in Vichy bekommen hatte. Sie musste auf dem schnellsten Wege nach Washington befördert werden. An der Grenze wühlte der spanische Zollbeamte in meinem Koffer und sagte, wissen Sie schon das Neueste? Jetzt benutzen Sie sogar Zahnpastatuben, um Ihre gestohlenen Juwelen über die Grenze zu schmuggeln. Ich benutze meine Zahnpastatube nur dazu, um mir die Zähne zu putzen, sagte ich. Er lachte, klebte einen Zettel auf den Koffer. Ich war in Spanien. Ich ging auf die Post und schickte Frey ein Telegramm. Wir hatten vereinbart, dass ich telegrafieren sollte, wenn alles gut gegangen war. Vor allem musste er wissen, ob man mich mit dem dänischen Pass durchgelassen hatte. Denn mit den Pässen war das so eine Sache. Eine Zeit lang standen tschechische Pässe hoch im Kurs, dann chinesische, dann wieder eine andere Nationalität. Sie stiegen und fielen von einem Tag zum anderen wie Wertpapiere an der Börse. Der tschechische Pass war längst wertlos geworden. Jetzt war Dänemark an der Reihe. Ich fuhr nach Madrid, meldete mich auf dem Bahnhof bei einem Dienstherrn mit einer bestimmten Nummer. Er brachte mich in ein Hotel, in dem man sich nicht anzumelden brauchte. Es gehörte zu unserer Organisation. Und am nächsten Tage fuhr ich über die portugiesische Grenze nach Lissabon. Dort begann nun das Warten auf die Überfahrt, die eine jüdische Organisation bezahlt, ebenso das Hotel, in dem ich wohnte. Die wenigen Schiffe, die noch verkehrten, waren ausgebucht. Zwei Stunden vor Abfahrt der SS Guinée, einem kleinen portugiesischen Dampfer, bekam ich in einem Café, wo die Schwarzhändler verkehrten, mein Billett für die Überfahrt nach Amerika.
Station des Exils. Erste Bekanntschaft mit der neuen Welt.
Das Amerika, wie es sich uns darstellte, war genau das Amerika, das wir aus den amerikanischen Filmen kannten. Die Welt der Drugstores, der Brownstone-Häuser, der Wolkenkratzer war die Welt von Chaplin, Harold Lloyd und Buster Keaton. Ich wohnte in einem möblierten Zimmer am Riverside Drive. In dem gerade noch ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl und ein Waschgeschirr Platz hatten. Mein Essen kochte ich auf einem elektrischen Kocher.
Ein deutschsprachiger Schriftsteller in Amerika, sein Lebensunterhalt hängt davon ab, wo und wie oft er wo publizieren kann.
Ich schrieb auch für Commentary und Modern Review und die Little Magazines, merkte aber bald, dass man davon nicht leben konnte. Und das Einzige, was dabei herauskam, war, dass man zu den Partys der Party in Review eingeladen wurde und dort von Autoren wie Delmo Schwartz, Lionel Trilling, Max Eastman, Mary McCarthy, Susan Sontag, wegen einer Buchkritik im Kommentar oder nur Lieder auf die Schulter geklopft wurde. Einmal wurde ich mit einer Empfehlung zu einer literarischen Agentin geschickt, die zu mir sagte, ich werde Ihnen zeigen, wie man den amerikanischen Magazinmarkt aufknackt. Ich sagte ihr, ich möchte weder Geldschränke aufknacken noch Magazine. Ich wäre ein Schriftsteller und kein Einbrecher, auch kein Handlungsreisender mit literarischen Staubsaugern.
In den USA kann Saal von seinen journalistischen Arbeiten nicht leben. 1953 kehrt er, nachdem er die US-Staatsbürgerschaft erlangt hat, nach Deutschland zurück. So sieht es jedenfalls zunächst aus.
Wiedersehen mit Berlin. War ich je hier? Ich war es immer und sah Berlin in vielen Träumen brennen. Das Nahe ist nie nah, nur das Entfernte. Ich gehe durch die Stadt, die ich verlernte. Ich werde wieder Straße, Nacht und Regen und gehe mit den Toten in der Menge. Die Kinderschrift, in der ich deinen Namen malte, ist ausgelöscht und viele Narben bluten. Du liebe Zeit, man kann sie kaum noch zählen. Du liebe Stadt, wen hat es mehr getroffen? Dich oder mich? Du musst mir viel erzählen, wenn wir bei Tagesanbruch uns besehen.
Saal arbeitet für Zeitungen und Rundfunkhäuser, beginnt als Übersetzer amerikanischer Theaterstücke von Thornton Wilder, Tennessee Williams und Arthur Miller bekannt zu werden, hat Erfolg in kleinen Schritten. Er lebt in Berlin, in München, zeitweise auch in Frankfurt und Hamburg, 5 Jahre lang. Doch alles vorübergehend. 1958 geht er wieder nach New York zurück. Er ist ein, wie er es nennt, exterritorialer Mensch geworden. Ein Gast in fremden Kulturen.
Man verstand einander nur noch am Rande. Dinge mussten erst erklärt, Begriffe übersetzt werden, nicht in eine andere Sprache, sondern von einem Kontinent in einen anderen. Die Optik hatte sich verschoben. Die Brille stimmte nicht mehr.
Ich ging also nach Amerika zurück, nicht mehr als Flüchtling, sondern als Berichterstatter deutscher Zeitungen. Erst als ich mich entschlossen hatte, nicht mehr von Amerika zu leben, schloss ich Frieden mit Amerika.
Charterflug in die Vergangenheit. Als Sie zurückkamen aus dem Exil, drückte man Ihnen eine Rose in die Hand. Die Motoren schwiegen. Versöhnung fand statt auf dem Flugplatz in Tegel. Die Nachgeborenen begrüßten die Überlebenden. Schuldlose entschuldigten sich für die Schuld ihrer Väter. Als die Rose verwelkt war, flogen sie zurück in das Exil ihrer zweiten, dritten oder vierten Heimat. Man sprach wieder Englisch. Getränke verwandelten sich wieder in Drinks. Als sie sich der Küste von Long Island näherten, sahen sie die Schwäne auf der Havel an sich vorbeiziehen. Und sie weinten.
Hans Saal ist, noch immer, der ungebundene Außenseiter geblieben. Froh darüber und kopfschüttelnd zugleich über die fahrige Vergesslichkeit der Nachkommen. Was ist geblieben von den Utopien? Was ist geblieben von einem langen Leben zwischen Hoffnung und Verzweiflung und oft genug am Rande des Verhungerns?
Musik. Es ist so erschütternd, dass dahinter ein Sinn stecken muss. Die Menschheit hat alles versucht, finde ich. Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Humanismus, Antimonismus, Faschismus. Es hat alles versucht und ist doch gescheitert.
Alle Menschen, die es ehrlich meinen, sind ratlos. Das ist gut. Man muss sich wieder zu seiner Ratlosigkeit bekennen. Man muss den Mut haben, zu sagen, dass man nichts weiß.
Also heißt das, dass eben die bisherige Ordnung, menschliche Ordnung der Vernunft und Praxis, hat versagt. Wir haben alles ausprobiert und es hat sogar nennenswerten Erfolg. Im Gegenteil, die Welt wird schlechter und schlechter. Also heißt das doch das Ende. Daran glaube ich aber nicht.
Wieder von vorn anfangen. Alles noch einmal überprüfen. Nichts für gegeben hinnehmen. Wachsam sein, ohne Vorurteile. Gescheit und gütig zugleich. Und nie das eine ohne das andere. Der Mehrheit misstrauen. Und der Minderheit dazu verhelfen, gehört zu werden. Die Schwachen und Kranken beschützen und den Starken ein unbequemer Partner sein. Immer wieder fragen und immer von neuem wissen, dass es nicht eine Antwort gibt, sondern viele. Und dass nichts beständig ist in diesem Meer der Ungewissheit.
Und so kann ich sagen, ja, ich bin ein Einziger geworden, aus dem Grunde, weil es mir schwer fiel, zu lügen. Und auch dann schwer fiel, wenn ich wusste, mein Leben hängt davon ab. Ganz einfach, ganz simpel, ganz unheroisch.
Er stellt dar, er vergleicht, er übersetzt von einer Kultur in eine andere. Er hat für beides ein Ohr, für die Schrecken des Krieges und für das Flötenspiel zwischen den Schlachten. Er lebt in zwei Kontinenten und identifiziert sich mit keinem. Er ist einer der letzten Einzelgänger.
Mein Gott, ist doch so einfach, schlecht zu sein. So einfach, sich zu kompromittieren. Ist so einfach, mitzumachen, mitzuheulen. Aber den Gefallen tue ich euch jetzt nicht.
Ich finde, Schlechtigkeit ist nichts als Mangel an Fantasie. Davon lesen wir ja nun schon genug in den Zeitungen. Aufregend neu wäre heute eine gute Tat. Interessant ein Mann, der sich nicht kaufen lässt. Eine Frau, die treu ist. Ein Volk, das der Lüge, dem Betrug nicht mehr traut.
Strophen. Ich gehe langsam aus der Welt heraus in eine Landschaft jenseits aller Ferne. Und was ich war und bin und was ich bleibe, geht mit mir ohne Ungeduld und Eile in ein bisher noch nicht betretenes Land. Ich gehe langsam aus der Zeit heraus in eine Zukunft jenseits aller Ferne. Und was ich war und bin und immer bleiben werde, geht mit mir ohne Ungeduld und Eile, als wäre ich nie gewesen oder kaum. In Deutschland aber war man damit beschäftigt, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Man knüpfte 1945 dort an, wo man 1933 aufgehört hatte.
Hans Sahl konnte in der Bundesrepublik nicht wieder Fuß fassen. Der politische Streit, die politische Philosophie in Westdeutschland waren ihm fremd geworden. Der amerikanische Pragmatismus war ihm inzwischen vertrauter als deutsches Entweder-Oder. Den Exilroman »Die wenigen und die vielen«, den er im Gepäck hatte, nahm er ohne Aussicht auf einen Verleger wieder mit nach New York zurück. Er erschien erst 1959 in der Bundesrepublik. In den USA wurde Hans Sahl zum vielleicht wichtigsten deutschen Übersetzer amerikanischer Gegenwartsdramatiker, Thornton Wilder, Tennessee Williams, Arthur Miller. Gleichzeitig berichtete er für deutschsprachige Zeitungen über die New Yorker Theater- und Kunstszene. Anerkennung in der Bundesrepublik aber blieb ihm versagt.
Sie können sich vorstellen, wie einem Schriftsteller in meinem Alter zumute ist, der noch immer an Türen anklopfen und um Einlass bitten muss. Ich lebe noch immer auf Bewährungsfrist. Es wird mir nichts geschenkt. Vor ein paar Jahren wurde ich von der Columbia University mit dem Thornton-Wilder-Preis für hervorragende Übersetzungen aus dem Amerikanischen ausgezeichnet. Aber von den vielen Literaturpreisen, die in Deutschland verschwenderisch ausgeteilt werden, hat bisher keiner mich erreicht. Alle 5 Jahre werde ich von jemandem, der es gut meint, wiederentdeckt. Entweder als Lyriker oder als Kritiker und Essayist oder als Übersetzer oder als Romanautor. Im Großen und Ganzen aber ist man nicht geneigt, mich zur Kenntnis zu nehmen. Vielleicht liegt das darin, und bitte entschuldigen Sie, dass ich das so rundheraus sage, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich noch lebe. Ein Emigrant hat tot zu sein.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten Wir sind die Letzten, fragt uns aus. Features über den am 27.04.1993 in Tübingen gestorbenen Schriftsteller und Kritiker Hans Sahl. Erstsendung im RIAS am 2.12.1981, im Deutschlandfunk am 17.07.1990. Autoren waren Stefan Reinhardt und Stefan Bergholz. Auch am kommenden Samstag geht es um Literatur. Wir werden dann den im September vergangenen Jahres gestorbenen Kriminalschriftsteller Horst Bosetzky würdigen. Mein Name ist Michael Groth. Machen Sie's gut.